Die zweiwöchige Feiertagskreativpause ist beendet und ich heiße euch herzlich willkommen zur Kabinenpredigt Ausgabe 139. Tag der Heraufnahme ist der Samstag, 4.6. Entschuldigung. Wir haben quasi ein Hauptthema heute, nämlich das Champions League Finale bzw. die Ereignisse drumherum. Bevor wir dazu kommen, die internen Themen. Wir haben gerade eine kleine Pause mit den internen Turnieren. Ich habe sie gar nicht angeboten die letzten zwei Wochen und zwar wegen der Feiertage. Die Situation war so, dass es dreimal, glaube ich sogar, hintereinander an regulären Wochenenden ausgefallen ist. Und ich mir dann gedacht habe, wenn wir jetzt die langen Wochenenden noch haben mit Leuten, die die Gelegenheit nutzen, wegzufahren, wird die Wahrscheinlichkeit, dass es stattfindet, weiter sinken und dann biete ich es erst gar nicht an. Wir gehen nächste Woche wieder rein, wenn kein Feiertag in der Woche liegt und hoffen dann, dass es wieder funktioniert. Ebenfalls nächste Woche steht an die Rückkehr des Klassikos. Alle Infos, für die es noch nicht wissen, wo wird gespielt, wie da hinkommen, folgen die nächsten Tage im Laufe der nächsten Tage auf die Seite. Für die Fans die Info, alle in Orange. Treffpunkt ist eine Stunde vor Spielbeginn, also um 10 am Klodwigplatz zum gemeinsamen Fanmarsch bis ins Herz-Jesu-Stadion. Polizei ist informiert, Straße wird gesperrt. Pyrotechnik ist von Vereinsseite ausdrücklich erwünscht und gestattet. Unsere offizielle Haltung, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Wichtig, es bleibt bei der Regel, es darf die Hand nicht verlassen. Ja, dann freuen wir uns auf ein gutes Spiel. Und also allen Ernstes, ich freue mich tatsächlich, wenn da Leute auch so mal vorbeikommen. Ein Sonntagmorgen um 11, kleiner Ausflug in die Südstadt. Die Verantwortlichen haben wieder gewechselt, das passiert da alle paar Jahre, also ich kenne die jetzt persönlich auch noch nicht, weiß aber, dass sie sich ganz schön Mühe gegeben haben, nämlich es wird wohl gegrillt, Getränke rangekarrt und wird wie immer eine ganz gute Atmosphäre, aber wahrscheinlich noch sogar ein bisschen feierlicher und angenehmer als sonst. Ansonsten Kurzinfos. Die Kopplung der Kamera hat funktioniert nach einem Vormittag sinnlosen Herumprobierens und ich will nicht sagen, dass ich die Nerven komplett verloren habe, aber das war schon hakelig. Jetzt funktioniert es. Ich habe es noch nicht probiert, ein zweites Mal zu probieren, weil ich Angst habe, es geht schon wieder nicht mehr. Aber das wird jetzt schon gehen und Plan ist, die nächste Woche dann auch auf dem Platz erstmalig einzusetzen. Inhaltlich ganz interessante, gute Zeit. Wir spielen eigentlich mit allen Gruppen jetzt Schweinchen in der Mitte, also ein bisschen Aufwärmspielchen, was ich super finde. Unterschiedliche Regeln, die werden in manchen Gruppen von Woche zu Woche so ein bisschen verändert. Das ist für mich im Moment ein ganz schöner Einstieg ins Training auch. Dann haben wir verschiedene neue Spielformen, Wettkampfformen, im Prinzip den Dreikampf und das Wechselspiel. Hat alles so ein bisschen das Ziel, die Spannung hochzuhalten, die Teamorganisation zu fördern und das klappt ganz gut. Ja, damit sind wir mit den internen Themen durch. Fast, ich habe ja erzählt, die Wappen sind da und ich habe mit dem Sportartikel, ich habe dir welche hingebracht, sag ich, wäre nett, wenn du die anbringen könntest. Also die kann man offenbar einfach aufbügeln. Wäre mir aber trotzdem, oder ist mir lieber, wenn der das macht, weil mit der Ausrichtung und der kennt es dann auch mit der Temperatur und dann soll der das ruhig machen. Und er sagt, ja, muss er sich mal angucken und ich habe die Rückmeldung, es funktioniert. Das heißt, die nächsten Trikots, die ausgeliefert werden, sind mit gewebtem Wappen, was ich sehr schön finde. Ja, dann werfen wir den Blick über den Tellerrand. Nicht unerwähnt bleiben darf das FVM-Pokalfinale der Fortuna in Höhenberg bei der Biebs Viktoria Köln. Ja, 2-0 verloren, schöner Tag im Grunde, schönes Wetter, Fanmarsch vom Biergarten ins Stadion, klare Übermacht für die Fortuna. Spiel leider echt unglücklich, Fortuna hat viel gemacht, wir sind ja die klassentiefere Mannschaft, viel gemacht, viel Ballbesitz, wenig Chancen, Viktoria wenig fürs Spiel gemacht, wenig Chancen, zwei Tore. war irgendwie ein gebrauchter Tag sportlich für die Fortuna und ärgerlich dann natürlich auch die Ohrfeige 3 Tage später, dass die Biebs Victoria dann auch noch die Bayern im Pokal zugelost kriegt. Das ist dann ja noch hinten raus auch noch ärgerlich gewesen. Aber Blick geht nach vorne und freue mich auf die nächste Saison in der Regionalliga West mit der Fortuna. Dann ist die langweiligste Liga des Universums zu Ende gegangen. Bayern Meister, bla bla. Ärgerlicherweise hat Rasenballsport Leipzig, die ja hier vor kurzem erst noch Thema waren, seinen ersten Titel geholt und in und um das Spiel herum seine gesamte Lächerlichkeit offenbart. Ging schon los. Glückwünsche, also nicht Glückwünsche, so herzlichen Glückwunsch, sondern viel Glück fürs Finale von bezahlten Red Bull-Protagonisten, was ja schon, ne, wenn man halt keine echten Fans hat, muss man sie halt dafür bezahlen. Riesige Dosen mit ins Stadion geschleppt, beziehungsweise mit dem Pokal rumgetragen, in den Pokal gekippt, eine Attitüde, eine Haltung an den Tag gelegt, im Moment des Abpfiffs, also wo man seinen größten Triumph feiert, der Tedesco Bieb auf den Schiri nochmal los, statt sich einfach zu freuen. Ja, ein Auftritt, wie man es nicht anders erwarten konnte. Und sie werden keine Anerkennung dafür kriegen. Die von der gesamten Liga hat, glaube ich, nur Hoffenheim, sinnigerweise Hoffenheim, offizielle Glückwünsche ausgesendet. Es wird so bleiben. Möglicherweise gewöhnt sich ein Großteil der Leute dran, beziehungsweise es wird ja mir gar nichts anderes übrig bleiben. Aber Respekt, Anerkennung, Liebe schon gar wird es für dieses Konstrukt einfach nicht geben. Und damit soll auch gut sein. Ja, dann ein Thema muss man kurz ansprechen. Botschaft an Özcan, verpiss dich, keiner vermisst dich, es ist wie soll ich anfangen? Es ist sicherlich normal, ich sage dann auch, wenn ich mich schon mal mit Leuten oder bei Leuten drüber aufrege, ist es normal, dass ein junger Spieler, wenn er irgendwie 2 Millionen mehr kriegt, den Verein dann auch verlässt. Das ist ja ein Geschäft, das ist ja auch alles schön und gut. Was mich an der ganzen Sache ärgert, ist dieses Gelaber dazwischen, wir sind in guten Verhandlungen, es sieht gut aus und der FC ist ja mein Verein und mein Herz schlägt für der FC und bla bla, dann spar dir doch dieses Gelaber, sag doch, wie es ist. 2 Millionen ist mir alles andere egal, da scheiße ich auf den FC, da scheiße ich auf die Fans, dann nehme ich die Kohle mit, auch wenn ich mich in Dortmund dann auf die Bank setze, meine sportliche Laufbahn damit vor die Hunde gebe. So ist es eben. Ich hoffe, er hat recht, ich hoffe, er wird nach seiner Zeit in Dortmund, die er dann voraussichtlich ja hauptsächlich auf der Bank verbracht hat, sich denken, stimmt, richtig, 4 Millionen mehr auf dem Konto, 8 Millionen statt 5 Millionen, das war es echt, das war es wert, Geld ist das Allerwichtigste, selbst wenn man schon so viel hat, dass man es nie ausgeben kann, ist es doch noch immer so geil, auch 2 Millionen mehr noch zu haben. Ich wünsche ihm, dass er da recht behält, wie gesagt, was mich echt ärgert, ist, spar dir doch das Gelaber. Und letzten Endes denke ich auch schon ein bisschen weiter, also meine Dankbarkeit ist in dem Geschäft jetzt wahrscheinlich kein sehr verbreitetes, keine sehr verbreitete Haltung, aber vor einem Jahr, also der FC hat ihn im Grunde die ganze Zeit so ein bisschen mit durchgeschleppt, ne? Eigene Jugend, Kölner, ne? Muss man ein bisschen gucken, hat sich nie durchgesetzt, jetzt hat er vor der Saison wollten sie ihn schon verleihen. Das heißt, wenn Baumgart nicht gesagt hätte, ich möchte auf jeden Fall, dass du bleibst, wäre der jetzt in Zwickau oder in Sandhausen. Da wäre nichts mit Dortmund oder irgendwas, wäre der weg vom Fenster. Und jetzt nach einer guten Saison direkt zu sagen, ja, schön, vielen Dank, der FC hat sein Gehalt verdoppelt. Er hat 2 Millionen jetzt gekriegt. Jetzt kriegt er in Dortmund 4 oder 5, was weiß ich. Na, egal. Also wie gesagt, ich verstehe, dass ein Spieler dann wechselt. Ich verstehe es auch sportlicher Sicht auch nicht. Also ich finde, das ist ein Schritt zu viel, wenn er unbedingt weg will, weil, wie gesagt, Stammplatz oder überhaupt Spielchancen dürften das sehr gering sein. Aber egal, kommen wir zum Hauptthema, das Thema des Tages. das Champions-League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid. Nicht wegen des Spiels, das Spiel, die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Liverpool ganz klar die bessere Mannschaft. Real mit ein bisschen Glück und einem überragenden Torwart holt sich den Pokal. So vorhersehbar wie langweilig. Interessant fand ich die Geschehnisse bzw. die Berichterstattung zu den Geschehnissen drumherum. Was man mitgekriegt hat, Spiel geht verzögert los und die erste Information, die rauskam, war direkt, Liverpool-Fans wären in hoher Zahl ohne Tickets angereist, mit gefälschten Tickets und hätten die Drehkreuze lahmgelegt. Das fand ich offen gesagt schon im ersten Moment komisch, weil ich glaube nicht, dass sich so ein Drehkreuz nach Anzahl der gefälschten Karten richtet, ob es seinen Dienst weiter verrichtet oder nicht, weil das ja reine Technik ist und wenn ein Ticket in der Lage ist, das System zum Absturz zu bringen, dann ist es eben ein Ticket, weil der Computer nicht merkt, aha, das ist jetzt der 10. und jetzt muss ich aber langsam, jetzt wird es mir aber langsam doch zu stressig, so ist es ja nicht. Also das fand ich schon wirklich im ersten Moment ein bisschen komisch. Hat dann natürlich direkt zu den üblichen Spekulationen geführt, Christoph Kramer im ZDF, ja, dass da ja wahrscheinlich auch Alkohol im Spiel ist und bla bla. Also die Fans sind schuld, das war schon mal klar. Dann gab es aber die ersten Anzeichen, dass da vielleicht was anderes auch nicht gestimmt hat. Da gab es irgendwie den Bruder vom Liverpool, Matip, weiß jetzt nicht, wie er heißt, der berichtet hat auf Twitter, er ist geflüchtet, er ist raus da, weil es zu krass war, wusste man noch gar nicht genau, was er jetzt da überhaupt meinte. Gary Lineker, legendärer englischer Nationalspieler und als Reporter unterwegs, also jetzt verdächtig, dass der jetzt irgendwie, der wird auch nicht der Liverpooler Szene zugerechnet, der wäre auch bei dem Spiel gewesen, wenn Liverpool nicht gespielt hätte, weil er halt das fürs englische Fernsehen macht. Hat von einem Gemetzel gesprochen, also das war dann schon das Pfefferspray, erheblichen Einsatz gefunden hat, das war dann wohl schon schon klar. Dann, oder warum ich das für so wichtig erachte, weil alles, was jetzt dann danach noch passiert ist, ist, glaube, wie es so oft ist, werden dann schon die wenigsten mitkriegen. Also ne, man hört, guckt das Spiel, aha, Fans machen Rabatz, naja, wie immer. Und alles andere, glaube, kriegen die meisten ja schon gar nicht mehr mit. Es gab dann den einen Sky-Reporter, der vor Ort die Räumlichkeiten erklärt hat. Der sagte, das konnte nicht gut gehen. Das zwei Aufgänge für 25.000 Liverpool-Fans, mussten die da schon stundenlang warten. Dann waren sie aber noch nicht mal im Stadion, dann waren sie auf so einem Vorplatz, wo sie nochmal bis zu 3 Stunden warten mussten und nichts vorangehen, weil da auch nur 2 Eingänge überhaupt vorgesehen waren. Und das ist mit der Kapazität überhaupt nicht zu machen. Dann gab es Videos, wie die Pfefferspray einsetzen, völlig Unbeteiligte, die erkennbar nichts gemacht haben. Da kramt einer so sein Ticket raus und der sprüht ihm einfach das Zeug ins Gesicht. Und der riecht sich auch nicht auf, der Typ. Also die waren es offenbar gewohnt von dem Tag. Dann gab es die nächsten Gerüchte. Pariser Vorstadtschläger hätten sich unter die Liverpooler Fans gemischt und da ordentlich Rabatz gemacht. Also die Polizei, die offenbar komplett, oder die gesamte Organisation, die komplett versagt hat an dem Tag, hat es dann noch nicht mal geschafft, die Liverpool-Fans dann entsprechend wenigstens zu schützen, wenn sie sich schon einkisseln, wenn sie schon stundenlang festgehalten werden und nicht vorankommen. Und dann gab es Zweifel an den. Also es gibt bis heute keinen Beleg für dieses angebliche Ticket-Problem und der vielen Fans. Also ich habe das Ganze als mit den Twitter-Kommentaren chronologisch aufgeführt unter der Folge, wer das nachlesen will. Also es gibt keinerlei Anzeichen für dieses erhöhte Aufkommen. Die haben da, der Bahnsprecher sagt, das war alles wie erwartet und die müssen ja irgendwo gewesen sein, die vielen Fans, die ohne Ticket da waren, und da gibt es keine Quelle für das lässt sich nirgends nachvollziehen. Was man weiß, ist, dass es 200 Verletzte gab, was ich schon wirklich eine erstaunlich hohe Zahl finde, und was jetzt geblieben ist, dass sich die UEFA immerhin entschuldigt hat bei den Fans für die Vorkommnisse vor dem Stadion. Was letzten Endes natürlich ein Schuldeingeständnis ist, aber wahrscheinlich jetzt kaum mehr einen interessiert, wenn ihr das jetzt nicht hier hören würdet. Und ja, wie gesagt, für mich ist das so ein Paradebeispiel, wie mit Fans umgegangen wird, was dann draus gemacht wird, wie die Darstellung ist und was sich dann letzten Endes auch, auch festsetzt. Zum Abschluss noch, ich höre so einen Podcast, die Big Show, und da war ein Reporter, ein deutscher Reporter, der vor Ort war, und der hat sich bedankt bei den Liverpool-Fans. Der hat gesagt, dass die in dieser Situation so gelassen geblieben sind. Das hat die eigentliche Katastrophe verhindert. Das wäre absolut außergewöhnlich gewesen, wie ruhig die geblieben sind, wie sehr die Nerven behalten haben und wie wenig die sich von der Polizei und den diesen Schlägern da offenbar haben provozieren lassen. Und wie gesagt, er hat sich bedankt dafür. So, das war's für heute mit einem Tag Verspätung. Die Kabinenpredigt. Bis zum nächsten Mal. Adios.